ARD.
Zwischen Hamburg und Haiti als Podcast für Sie jederzeit in der ARD Audiothek.
NDR Info. Zwischen Hamburg und Haiti.
Istanbul, das kulturelle Zentrum der Türkei, auch wichtiger Handels- und Finanzplatz, aber nicht Hauptstadt. Istanbul, eine spannende, schöne Metropole am Bosporus, am Goldenen Horn, eine Metropole, die in der jüngeren Vergangenheit auch Ort vieler politischer Auseinandersetzungen war. Auch darüber gleich ein bisschen mehr. Istanbul besuchen wir heute in Zwischen Hamburg und Haiti mit Udo Schmidt. Und zwar sind wir genau einen Tag in Istanbul für den Verlauf eines Tages. Diesen Tag gestaltet und beschreibt für uns Johanna Sagmeister. Hallo Johanna.
Hallo.
Du bist mit Istanbul ziemlich vertraut, das weiß ich, und warst gerade lange da. Erzähl mal.
Ich war da mit einem Journalistenstipendium, konnte für 3 Monate als freie Korrespondentin dort arbeiten. Das war für mich wirklich besonders, weil der Staat ist ja recht restriktiv und auch selektiv, was eben Vergabe von Pressevisa angeht. Von daher war das besonders, dass ich da jetzt sein konnte und eben wirklich eine schöne Möglichkeit, über das Fellowship da arbeiten zu können.
Ja, spannend. Und wir profitieren jetzt davon. Das ist sehr schön. Du hast früher auch schon mal studiert dort, hast du mir gesagt, ne?
Ja, genau. Das war vor genau 11 Jahren.
Wow, also im
Januar 2015 bin ich hin, habe dort dann studiert und bin dann aber seitdem regelmäßig zurück. Also entweder auf Durchreise oder weil ich einen Sprachkurs gemacht habe oder weil ich Freunde besuchen wollte. Also du merkst, die Stadt hat mich in ihren Bann gerissen.
Das merke ich. Und du sprichst auch Türkisch, ja?
Ja, ein bisschen.
Ein bisschen, immerhin. Du bist Kennerin. Muss man das sein, um Istanbul, wenn man dorthin reist, verstehen zu können?
Also ich würde sagen, die Stadt belohnt Neugier und ist für die verschiedensten Kenner interessant. Also ich meine, für Geschichtsfans klar, Byzantion, Konstantinopel, die Römer, die Osmanen. Also das Coole ist aber, die Geschichte befindet sich nicht nur eben klassisch im Museum, sondern wirklich im Stadtraum. Ja, also Christentum, Judentum, Islam, sunnitische Tradition, Sufismus. All dieses Erbe befindet sich in den Straßen, in den Synagogen, Kirchen, Moscheen. Das ist wirklich spannend. Und auch für Food-Nerds, wie ich einer bin, hat jedes Stadtviertel seine eigene Spezialität. Von daher würde ich sagen, 3 Tage braucht man schon, um so die Klassiker abzuhaken. Und dann kann man immer wieder kommen und wird merken, man wird nie fertig. Auch ich entdecke bei jedem Besuch neue Viertel, neue Kulturen, neue Geschichten. Also Istanbul verlangt kein Vorwissen. Aber es wächst natürlich dann mit dem, was man mitbringt.
Der Food-Nerd Johanna hört sich gut an. Jetzt hast du das schon mal ganz gut so eingerahmt. Trotzdem noch mal so eine Frage. Braucht man so etwas wie innere Voraussetzungen beim ersten Besuch oder vielleicht Sprachkenntnisse, haben wir eben ja auch schon mal angesprochen?
Nee, es ist wirklich eine sehr kosmopolitische Stadt. Also mit Englisch kommt man da super weit. Ich würde sagen, man sollte schon bereit sein, viel zu laufen, weil man die verschiedenen Stadtteile Istanbuls wirklich am besten zu Fuß erkunden kann. Klingt das vielleicht erstmal überrascht, wenn man sich vorstellt, dass in der Stadt 18 Millionen Menschen leben und sie ja entsprechend groß sein muss. Aber im Zentrum sind die Straßen eben historisch, also oft eng, klein und vor allen Dingen hügelig. Und das Schöne beim Laufen ist auch, dass eben die Straßen in Istanbul allen gehört und da spielt sich das Leben ab. Also es ist auch eine sehr kommunikative Stadt. Man kommt total schnell und leicht mit Locals ins Gespräch. Und von daher würde ich auch jedem raten, nicht so einen ganz engen Zeitrahmen zu haben, sondern wirklich sich auch so ein bisschen spontan mitreißen zu lassen.
Dann jetzt mal rein in die Stadt, in den einen Tag in Istanbul. Wir beginnen diesen Tag jetzt mit einem Streifzug durch Cihangir und Galata mit Johanna Sagmeister und mit einem ziemlich reich gedeckten Tisch.
Ein Schälchen nach dem anderen wird vor uns auf den Tisch gestellt. Wie gut, dass ich 4 Freunde mitgebracht habe, denn gleich ist nichts mehr von der Tischplatte zu sehen. Und ich frage mich, ist das noch Frühstück oder schon ein Festmahl? Dunkle und helle Pasten stehen vor uns, dazu silberne Pfannen mit Spiegeleiern, gebratener Sucuk-Wurst und Menemen, dem traditionellen türkischen Rührei mit Tomaten und Paprika. In unsere Gläser wird schwarzer Tee gefüllt, den gibt's heute als Flatrate.
Cheers.
Cheers. Cheers.
Bevor wir starten, erklärt uns einer der Kellner, was wir da eigentlich alles so vor uns haben.
Das ist Kavut, unser traditioneller Aufstrich aus geröstetem Weizenmehl, Walnüssen und Honig. Und das hier ist unser berühmtes Kaimak, hausgemacht.
Kaimak, das ist Sahnerahm, der aus Kuh-, Büffel- oder Ziegenmilch hergestellt wird. Auch die Kürbismarmelade, der scharfe Kräuterkäse und das dünne Hefebrot. Hier im Wanka Walte ist das alles hausgemacht. Oft nach traditionellen Rezepten aus der Provinz Van, die ganz im Osten der Türkei liegt. Von dort kommt Familie Şimşek ursprünglich. In Van frühstücken wir eigentlich zu jeder Tageszeit, erzählt Ercan Şimşek. Er ist 35 Jahre alt und der jüngste von 9 Geschwistern, die alle im Wanka Walte arbeiten. Die Idee zu dem Frühstückscafé hatte sein ältester Bruder.
Er ist tatsächlich ein Risiko eingegangen, denn als er im Jahr 2002 den ersten Laden eröffnete, gab es in Istanbul noch keine Frühstückskultur. Gefrühstückt wurde in der Regel entweder zu Hause oder man hat sich was vom Bäcker auf die Hand geholt.
Das Konzept vom Frühstück mit den vielen kleinen Schälchen zum Teilen ging auf. Am Wochenende stehen die Menschen Schlange, um einen Tisch im Wanka Walte zu ergattern. In Istanbul bieten mittlerweile viele Cafés das sogenannte Semplerka Walte an. Auch die wachsende Zahl an Touristen hat ihren Anteil daran, sagt Ercan Şimşek.
Sie starten mit einem schönen Frühstück in den Tag und können dann bis zum Abend ohne Mittagessen die ganze Stadt erkunden.
Auch ich bin bereit für einen Verdauungsspaziergang und mache mich auf den Weg nach Galata. Hier steht eines der ikonischsten Bauwerke von Istanbul, der Galata-Turm. In den engen Gassen drumherum ist das Gedränge groß. Touristen aus aller Welt machen Fotos. Von sich vor dem Turm oder von sich vor einem San Sebastian Cheesecake. Ein Käsekuchen für 8 bis 10 Euro das Stück, der wohl mehr mit Instagram zu tun hat als mit Istanbul. Doch inmitten dieses Kommerztrubels gibt es auch immer noch Orte, in denen sich die Millionenmetropole Istanbul anfühlt wie ein Dorf. In einer Nebenstraße oberhalb des Galata-Turms hat Ahmet gerade Kundschaft bekommen. Der Mann hat seine kleine Tochter an der Hand und fragt nach Gitarrenplättchen. An den Wänden hängen Geigen, Gitarren und traditionelle Sas-Instrumente. Seinen Kunden hat Verkäufer Ahmet mit einem warmen Hallo, mein kleiner Bruder, begrüßt.
Weißt du, ich kenne seinen Großvater, seinen Vater und ihn, seitdem er ganz klein ist. Ich kenne die ganze Familie.
Ahmet ist hier im Stadtteil geboren und verkauft seit fast 50 Jahren Musikinstrumente. Dadurch kennt er jede und jeden und hat auch mitbekommen, wie die sogenannte Musikstraße in den 1970er Jahren entstanden ist.
Es war sehr schwierig, in der Türkei Instrumente zu finden. In den 70er Jahren kamen Hippies und Touristen in die Türkei. Sie brachten ihre Instrumente mit und wir gingen hin und flehten sie an, uns ihre Instrumente zu verkaufen. Wir kauften sie ihnen ab und verkauften sie weiter.
Seitdem reiht sich hier ein Instrumentenfachhandel an den nächsten. Bis heute. Die Touristen, die sind allerdings deutlich mehr geworden. Stört es ihn nicht, sich sein Viertel Beyoğlu mit bis zu 18 Millionen Touristen im Jahr zu teilen?
Ja, Istanbul benim aşkım.
Nein, Istanbul ist meine große Liebe. Ich liebe es sehr. Hier stört es niemanden, wenn ich einfach die Straße lang gehe und einen Schaufensterbummel mache. Niemand stellt dir aufdringliche Fragen wie in einem Dorf. Warum bist du hier? Wen besuchst du? Beyoğlu ist anders, ganz anders.
Und wer jetzt schon auch mehr sehen möchte, hier ein kurzer Tipp. Abenteuer Türkei, der Westen, eine Folge von Ländermenschen Abenteuer in der ARD Mediathek. Johanna, als du jetzt in Istanbul warst, wie oft bist du zu solchen entspannten Streifzügen überhaupt gekommen?
Also ich muss zugeben, nicht mal so oft wie als Studentin vor 11 Jahren, aber ich bin nach wie vor viel gelaufen. Das war nicht immer so entspannt.
Nicht immer so entspannt und wir laufen mit dir noch ein bisschen weiter rum und dann kommen wir nämlich genau zum Werktag. Gib uns mal so ein Bild von dem Werktagsalltag, dann ist es eher hektisch, laut, nicht mehr so romantisch.
Also Millionenstadt bedeutet eben auch, dass es oft laut und unfassbar überfüllt ist. Also vor allen Dingen in der Rush-Hour, da schieben sich an den zentralen Orten eigentlich alle nur noch durch die Straßen und die Fußgänger und die Autos. Und ja, wenn man es eilig hat, weil man irgendwie zu einem Termin muss oder auch einfach nach Hause will, dann kann das schon ganz schön stressen, muss ich sagen.
Da müssen wir uns mal entstressen jetzt, entspannen. Wir lernen ja gleich mit dir das Hammam kennen als Ort der Entspannung. Das Badehaus, ne, so übersetze ich es mal. Was empfiehlst du denen, die nicht so vertraut sind mit Istanbul wie du? Einfach reingehen, geht das?
Ja, auf jeden Fall, unbedingt. Also man muss natürlich aufpassen, dass man dann zu den Zeiten geht, wo die Frauen oder wo die Männer ins Hammam gehen, weil da sind Geschlechter getrennt. Aber Hammam bedeutet ja nicht einfach nur Sauna oder Dampfbad, sondern man wird dort ja richtig gewaschen. Ich glaube, das hält viele vielleicht davon ab, das mal auszuprobieren. Aber vor allen Dingen an so kalten Tagen jetzt im Winter ist das wirklich wie so ein Kurzurlaub im Urlaub, wenn man da hingeht. Ich habe ja das Kilic Pascha Hammam ausgewählt, weil das gleichzeitig auch noch ein historischer Ort ist. Es wurde von den bedeutendsten Architekten des Osmanischen Reiches entworfen, Mima Sinan. Es ist also quasi Sightseeing und Entspannung in einem.
Ja, und das Hammam ist eben keine körperlose Geschichte, nicht ganz genau. Da wird man gewaschen. Angstfrei ins Badehaus jetzt mit Johanna Sackmeister.
Mein Ort der Ruhe und Entspannung liegt an einer verstopften, vierspurigen Straße. Das Kilic Ali Pascha Hammam ist der Eingang zum lebendigen Hafenviertel Karaköy. Aber ich suche nach Ruhe. Und der Blick einer Frau, die gerade aus dem Hammam kommt, stimmt mich zuversichtlich. Sie blinzelt, als würde sie aus einer anderen Welt kommen, in das helle Tageslicht.
Es war eine großartige Erfahrung und ich empfehle es jedem, der nach Istanbul kommt.
Sejal kommt aus London und gibt zu, auch wenn Frauen und Männer getrennt baden, hat sie der Hammam-Besuch etwas Überwindung gekostet.
Ich hatte ein bisschen Sorge, in einem öffentlichen Raum völlig nackt zu sein und mit anderen zu baden. Aber sobald man drin ist, denkt man nicht mehr drüber nach. Alle sind in derselben Situation und in den ersten 10 Minuten ist alles vergessen.
Aber dann gibt es ja noch das Baden. Oder besser, gebadet werden. Von einer Frau, die dich schrubbt und wäscht. Das sorgt für viele Vorurteile. Auch bei Sejals ersten Istanbul-Reise vor vielen Jahren.
Ich war Studentin und mir wurde gesagt, dass Hammams ziemlich grob und rigoros sein können. So nach dem Motto, geh auf eigene Gefahr. Aber diesmal dachte ich mir, ich bin 40 Jahre alt, ich werde es versuchen. Und es war toll. Die Frauen dort sind so herzlich. Sie behandeln dich sehr gut. Ich habe mich gefühlt wie ein Baby, um das sich gesorgt wird.
Yes, it felt like I was a baby being pampered.
Hinter einem schweren Samtvorhang öffnet sich der große Aufenthaltsraum. Es ist angenehm warm, in der Mitte plätschert ein Brunnen. Auf den erhöhten Sitzbereichen an den Wänden liegen in Handtücher gewickelte Frauen, trinken Tee und quatschen. Ich bin überrascht. So ruhig ist es hier gar nicht.
Chatting and having conversation is normal.
Sich hier zu unterhalten sei normal und erlaubt, erklärt mir die Hammam-Leiterin Nilüfer.
Everybody is together, they are chatting and something very social.
Alle sind zusammen, man quatscht. So war es schon immer. Es war und ist, um sich mit anderen auszutauschen. Deshalb ist es nicht lautlos. Das ist kein stiller Ort, ganz und gar nicht.
It's not a silent place, totally.
Dann erklärt mir Nilüfer, was mich gleich erwartet, nachdem ich mich um bzw. ausgezogen habe und den nassen Hammam-Bereich nebenan betrete.
Deine Hammam-Dame wird dich in Empfang nehmen. Sie wird dich mit Wasser übergießen und dann legst du dich auf den heißen Marmorstein. Nach 15 bis 20 Minuten, wenn deine Haut bereit ist, führt sie dich zum Wasserbecken. Dort schrubbt sie deinen Körper, massiert ihn und wäscht auch deine Haare.
Arme, Beine, Rücken, selbst das Gesicht werden mit einem Baumwollhandschuh sanft geschrubbt. Die Fuß- und Nackenmassage ist göttlich. Etwa 50 Minuten dauert die Anwendung im Dampfbad. Als ich rausgehe, bin ich zu 100% entspannt. Vor dem Hammam treffe ich Ergin İren, den Eigentümer. Er hat das Hammam, das im Jahr 1580 von dem berühmtesten Architekten des Osmanischen Reiches, Mima Sinan, entworfen wurde, 2005 übernommen. Da war es stark heruntergekommen.
It was a passion.
Ich liebe alte Gebäude und ich wollte es erhalten. Und in diesem Zuge hatte ich die Möglichkeit, die Hammam-Kultur tiefgreifend zu verstehen.
Seine Restauration macht das Kilic Ali Pascha Hammam zu einem der schönsten und am besten erhaltenen Istanbuls. Aber eins kann er nicht wiederbeleben, sagt er.
Hammam in the Turkish culture is dead.
Die Hammam-Kultur ist in der Türkei schon lange tot. Die Notwendigkeit, ins Hammam zu gehen, fehlt. Es ist bis heute eine Identitätssuche.
Klar, heute stehen nicht mehr das Waschen, sondern Ruhe und Entspannung im Mittelpunkt. Aber eins ist geblieben. Das Hammam ist ein Ort, an dem man sich trifft. Touristen und Einheimische. Im Hammamdampf waren wir heute alle vereint.
Wir sind jetzt im Nachmittag mit dir, Johanna, und wir müssen einmal ein bisschen über Politik reden, bevor es in den Abend geht. Istanbul war auch immer ein Ort, ja, der Kulturszene, der Subkultur. Das kann man schon so sagen. Ist es das überhaupt noch? Zu Erdogan, dem autoritären Präsidenten, passt das ja nicht so richtig, ne?
Ja, im Vergleich zu 2015, als ich da war und auch der Zeit davor, ist die Subkulturszene wirklich ganz schön geschrumpft. Also sie ist noch da, aber es ist schon wirklich auf ein Minimum reduziert. Damals gab es wirklich viele Künstlerkollektive oder auch alternative Orte, wo sich getroffen und vernetzt wurde. Das findet jetzt öffentlich kaum noch statt. Es gibt natürlich immer noch super viele Bars und Ausgehviertel. Das ist aber dann eher kommerziell. Und ja, so diese Subkulturorte, die sind wirklich mit der Zeit immer weniger geworden, leider.
Die muss man ja auch erstmal finden. Du führst uns ja gleich zu einem. Wenn ich jetzt nach Istanbul reise, so ganz normal mal für ein paar Tage, spüre ich diesen politischen Druck oder bleibt Istanbul in erster Linie wirklich einfach eine schöne Stadt?
Ja, also für mich ist Istanbul wirklich eben eine Stadt mit so krassen Gegensätzen. Es gibt Luxusviertel, wo teure Autos an Designerläden vorbeifahren, wo man sich irgendwie wie in Paris oder New York fühlt. Und gleichzeitig gibt es dann aber auch zum Beispiel immer mehr Kinder auf der Straße, die betteln, weil in der Türkei ja seit Jahren Wirtschaftskrise mit Hyperinflation herrscht. Und ich denke, das ist etwas, was man als Tourist dann schon eher vielleicht noch spürt und was sichtbar ist. Aber jetzt politischen Druck, den spürt man als außenstehende Person, als Tourist von diesem autoritären Staat jetzt erstmal nicht. Diese Repression spüren vor allem die Locals, die ja eben genau das challengen und kritisieren.
Ja, das ist klar, das kann man sich ja auch vorstellen. Wir gehen jetzt mal in Richtung Subkultur. Wir lernen gleich mit dir eine Drag Queen kennen. Das ist ja, denke ich mal, doch ziemlich außergewöhnlich, gerade in diesen Zeiten. Trotzdem mal eben vorab und über die Drag Queen hinaus, hast du noch einen Kulturtipp für den Abend?
Ja, das hat natürlich wieder was mit Essen zu tun. Ich finde, die türkische Meyhane-Kultur ist wirklich ein Erlebnis wert. Also diese Tavernen gibt es überall, reihen sich auf eine nach der anderen. Und da gibt es dann Mese, also verschiedene Vorspeisen zum Teilen und eben türkische Live-Musik. Getrunken wird dazu Rakı, der traditionelle Anis-Schnaps, der mit Wasser verdünnt wird. Ja, und so werden die Abende dann immer ziemlich lustig und lang.
Lustig mit Rakı on the Rocks, ne? Würde ich mal sagen.
Genau.
Und jetzt in den Abend mit Florence Delight und Johanna Sachmeister.
Florence Delight packt ihre Sachen und sucht verzweifelt nach ihrer teuersten Requisite.
You think you have everything?
No, the most expensive part piece is missing.
Sie wühlt sich verzweifelt durch Schränke und Kisten in der zugestellten Umkleide, in der sie sich Woche für Woche für ihre Auftritte fertig gemacht hat.
I'm looking for my vagina.
Ich suche mein Vagina-Kopfteil mit Penis am Hinterkopf. Vorne stecke ich mein Gesicht durch.
Florence holt ihr Handy aus der Tasche und zeigt ein Foto. Ihr geschminktes Gesicht ist kaum zu erkennen. Es ist eingehüllt von einer pinken, mit Strasssteinen besetzten Maske in Vagina-Form. Am Hinterkopf baumelt ein überdimensionierter Penis aus Samt. Ein Spiel mit Geschlechtern und Zuschreibungen. Als Drag Queen kann Florence provozieren und anecken. Endlich.
My emotions were hidden for many years.
Als Kind musste ich meine Emotionen jahrelang verstecken. Aber durch Drag kann ich meine Gefühle so ausdrücken, wie ich es möchte, und die Macht zurückgewinnen.
In a way that I want.
Florence ist nicht binär. Fühlt sich mal weiblicher, mal männlicher, mal beides zugleich. In ihrer Kindheit erlebte sie deswegen Mobbing, Missbrauch und Hass. Drag ist für sie also Kunst und Befreiung.
You feel included. You feel that
power. Man fühlt sich zugehörig. Man spürt diese Stärke, man selbst zu sein, mit all den radikalen Looks oder Verhaltensweisen. Dass man so weiblich sein kann, wie man will. Man kann sogar noch maskuliner sein.
Be even more masculine.
Oh my God.
Aber als Drag Queen aufzutreten, einen öffentlichen, queeren Safe Space zu finden, das wird selbst in der Weltmetropole Istanbul immer schwieriger. Florence packt ihre Sachen, denn der Club, in dem sie mehr als 5 Jahre lang gearbeitet hat, musste dicht machen. Innerhalb einer Woche. Offiziell wegen Lärmbeschwerden, aber Florence glaubt, das ist nur ein Vorwand.
Alles an mir oder an jeder queeren Person ist politisch. Und wenn ich auf der Bühne stehe, wird diese politische Existenz natürlich noch mal sichtbarer und zu einem Protest.
Mit dem Club aus verliert die Drag Queen Einkommen und Krankenversicherung. Und Istanbul verliert einen weiteren queeren Ort.
Since 2015, the government opened up a war against LGBTQI people.
Seit 2015 führt die Regierung einen Krieg gegen LGBTQI-Personen, sagt Yildiz Tar, eine der wichtigsten türkischen Stimmen der Bewegung. Unis mussten ihre LGBTQI-Vereine schließen, Pride-Paraden wurden verboten.
This is outrageous in that sense.
Das ist skandalös, weil die Strategie der Regierung tatsächlich darin besteht, LGBTQI-Personen und Bewegungen aus dem öffentlichen Raum zu drängen.
Im Oktober wurde dann sogar ein Gesetzentwurf diskutiert, der Haftstrafen von 1 bis 3 Jahren vorsah, einfach nur wegen der Tatsache, queer zu sein.
Wenn sie dieses Gesetz beschließen, dann wird meine Existenz illegal.
Am Abend sitzt Florence am Schminktisch in ihrer Istanbuler Wohnung und zeichnet sich ihren Schnurrbart in dunklem Rosa nach. In ein paar Stunden wird sie in einem Club auftreten, der auch queere Partys veranstaltet. Buchungen wie diese gibt es also noch, aber sie seien zu unregelmäßig und schlecht bezahlt, um davon leben zu können, sagt sie.
Ich schäme mich, das zu sagen, aber ich sehe keine Hoffnung, weil sich die ganze Welt gerade nach rechts bewegt.
Auf der Bühne trägt sie ein blaues, eng anliegendes Samtkleid und eine blonde Perücke mit kurzen Haaren. Sie performt zu einem Song des queeren Idols Klaus Nomi, zeigt Wut und Verzweiflung, aber auch Trotz. Ihr Auftritt heute Abend, er ist nicht nur Entertainment. Er ist auch eine Form des Protests.
Rattling through the galaxies, looking for a home. Interstellar tragedies, living like a gnome. Stretching like a comet tail from star to star and back. Intergalactic heavy trails keep me on the track.
Johanna, Istanbul, tja, scheint ja so ein bisschen zweite Heimat für dich zu sein. Den Eindruck habe ich gewonnen, ich glaube auch alle, die gerade zuhören. Wann willst du wieder hin?
Ich hoffe, dass ich an Ostern wieder hin kann. Das ist auch eine ganz tolle Zeit, weil dann die Tulpen sprießen in Istanbul und man wirklich schön durch die Parks schlendern kann.
Toll, Tulpen in Istanbul wäre ich gar nicht drauf gekommen. Aber eins muss ich doch noch mal kurz so nachhaken. Istanbul, wunderbar. 3-4 Tage mindestens, hast du vorhin schon mal gesagt. Und dann, wenn man weiter will, raus aus der Stadt, was empfiehlst du?
Also ich würde sehr den Südosten der Türkei empfehlen. Es wird nämlich leider immer total vergessen, dass es den auch gibt. Also quasi Mesopotamien, Diyarbakir und Mardin Mersin. Das sind Städte mit einer unwahrscheinlich reichen Kultur und ganz viel Geschichte und einfach landschaftlich total schön. Und kann ich jedem ans Herz legen, dort mal hinzufahren.
Mit Johanna Sagmeister haben wir einen Tag in der Türkei kennengelernt. Nein, einen Tag in Istanbul natürlich und ein bisschen jetzt eben drüber hinaus. Die nächsten Tage müssen wir dann für uns sein. Und Johanna, beim nächsten Mal sind wir gerne wieder mit dir unterwegs. Ich danke dir.
Sehr gerne.
Und das war Zwischen Hamburg und Haiti. Zum Haiti-Team gehören Christian Beseke, Jürgen Kopp und Udo Schmidt.
Ein Podcast von NDR Info.
Ein Zimmer für uns allein. Ein Safe Space, in dem sich Frauen unterschiedlicher Generationen austauschen. Das ist unser Podcast.
Also ich bin so ein richtiges Einhorn in dieser weißhaarig männerdominierten Branche der Logistik.
Mein Name ist Paula Lochte. Ich bin die Host von Ein Zimmer für uns allein, dem Podcast zum Instagram-Kanal Frauengeschichte. In der zweiten Staffel sprechen wir offen über Themen, die viele Frauen beschäftigen. Zum Beispiel fragen wir uns, warum werden Frauen in der Medizin immer noch schlechter behandelt als Männer? Oder wie führe ich als Frau ein Unternehmen?
Ich habe es tatsächlich am Anfang mal gedacht, als Frau muss man der bessere Mann sein in der Führung. Ja, so, und sich dann auch so ein bisschen anzugleichen. Und irgendwann habe ich dann gesagt, nee, das mache ich nicht mehr.
Und auch darum geht es. Was erleben Frauen in der Politik? Dafür habe ich mit Ricarda Lang von den Grünen gesprochen.
Ich hatte ja sehr stark immer Sorge, nicht ernst genommen zu werden, als zu links, zu jung, zu irgendwas zu gelten. Ne? Und habe deshalb ganz stark versucht, diese Teile von mir zu verstecken, zurückzudrehen, weniger davon zu machen. Und ich glaube, im Nachhinein habe ich sehr viel Zeit darin verbracht, zu zeigen, wer ich nicht bin. Und dabei auch manchmal so ein bisschen selbst aus dem Blick verloren, wer ich eigentlich bin.
Ab dem 15. Januar stellen wir im Frauengeschichte-Podcast »Ein Zimmer für uns allein« die Generationenfrage. Immer donnerstags in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. A room for your voice and a space for your mind. Cause we need to make choices, our fates intertwined. We deserve independence, I'm not free. While any woman is unfree, not just a sentence.